Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier meldet sich wieder Ulrich Harmsen vom Formpower.de Podcast. Mit unserer Serie von Podcasts möchten wir Ihnen wertvolle Informationen zu den aktuellen Entwicklungen an den Finanz- und Kapitalmärkten geben und Ihnen Orientierung bieten. Zugleich möchten wir Ihnen interessante und lohnenswerte Investmentfonds vorstellen, die Sie selbstverständlich ohne Ausgabeaufschlag als Kunde von Formpower.de über unseren Kooperationspartner die eBase ordern können. Damit Sie immer bestens informiert sind, sprechen wir hier mit bekannten Fondsmanagern, Volkswirten und anderen Experten. Heute sprechen wir mit Maximilian Thaler. Er ist Fondsmanager des Lloyd European Hidden Champions.
Ja, schönen guten Tag, Herr Thaler. Einen herzlichen Gruß nach München. Ich nehme an, Sie sind in München oder wo sind Sie gerade?
Richtig, ich bin in München im Homeoffice.
Ja, Herr Thaler, wir wollen ja hier heute unseren Zuhörern den Lloyd European Hidden Champions vorstellen, den Sie als Fondsmanager verantwortlich betreuen. Sind Sie bitte erst einmal so nett und geben uns vielleicht ein paar Informationen zu Ihrer beruflichen Biografie, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem wir hier heute sprechen.
Ja, das mache ich gerne. Also meine erste wichtige Station war 2011, als ich zur DJE Capital AG bin und dort den Bereich Technologie und Nebenwerte im Research verantwortet hatte. Ich bin dann 2013 für ein einjähriges Trainee-Programm zum Hedgefonds von John Paulson nach New York, um dann im Anschluss den Mittelstands- und Innovationsfonds aufzulegen, den ich 3 Jahre lang gemanagt hatte. Das Ganze hatte sich dann recht gut entwickelt und so wurde ich letztes Jahr von der Lloyd Fonds kontaktiert, ob ich Interesse hätte, in diesem Zusammenhang den Fonds nochmal neu aufzulegen und einen Standort in München mitzugründen. Und diese Herausforderung habe ich gerne angenommen und jetzt nach Vorbereitung letztes Jahr den European Hidden Champions Fonds neu aufgelegt, über den wir heute sprechen.
Mhm. Ja, genau diesen Fonds managen Sie ja, der in börsennotierte Unternehmen Europa anlegt. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff Hidden Champions im Kontext von Aktienbörsen?
Ja, also Hidden Champions ist ein Begriff, der in den 90er Jahren von Professor Simon geprägt wurde. Das Ganze in der Regel mit 3 Kriterien verbunden. Hier geht es um die Marktführer in diesen Nischen, also in der Regel entweder Marktführer oder unter den Top 3 im globalen Markt. Dann Unternehmen, die Umsätze unterhalb der 5 Milliarden Euro Marke generieren und in der Öffentlichkeit wenig bekannt sind. Also wenn ich drüber nachdenke, beziehe ich die Hidden Champions eigentlich auf die marktführenden Mittelständler der zweiten Reihe.
Nun heißt Hidden Champions ja eigentlich versteckte Champions, Spitzenreiter oder wie man sie auch immer nennen sollte. Das ist ja eigentlich ein Hinweis darauf, dass diese Dinge versteckt sind. Ist das nicht relativ schwierig für Sie, diese Unternehmen überhaupt erst einmal zu finden?
Ja, das ist natürlich die gute Frage, wie wir hier vorgehen. Also ich beschäftige mich jetzt schon seit knapp 10 Jahren mit dem Thema und so habe ich diesen Zeitraum sehr akribisch meine Listen angefertigt, meine Analysen aufgebaut und so zeichnet sich dann über die Jahre ein ganz gutes Bild, wer hier die federführenden Akteure sind. Was auch sehr hilft, ist ein gutes Netzwerk. Ich arbeite da mit rund 10 Brokern zusammen in den einzelnen Regionen. Ich mache zum Beispiel viel in Skandinavien und wenn da ein neuer, sag ich mal, Hidden Champion an den Kapitalmarkt geht, dann werde ich auch proaktiv von denen kontaktiert, weil sie eben wissen, dass ich mich darauf konzentriere. Und so hat man eigentlich einen ständigen Zufluss an Ideen, mit denen ich arbeite. Ein dritter Ansatz ist sicherlich auch noch ein Top-Down-Ansatz, indem ich mir die einzelnen strukturellen Endmärkte vornehme, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema 5G-Infrastruktur oder die Industrieautomation nehmen, dass ich dann erstmal mit den Unternehmen der ersten Reihe einer Siemens oder einer Ericsson spreche, um dann in dem Gespräch herauszufinden, wer die Zulieferer sind, die diese wichtigen Trends implementieren. Da gibt es in der Regel dann immer nur 1, 2 Namen, die dann europaweit aktiv werden und so kann ich das Thema dann strukturiert aufbauen.
Wie darf man sich das denn vorstellen? Ist das tatsächlich so, dass Sie einen Anruf erhalten von einem dieser 10 präferierten Broker und Sie einen Hinweis erhalten auf ein Unternehmen nach dem Motto, schauen Sie sich das doch mal bitte etwas näher an, das könnte etwas für Sie sein. Läuft das so?
Ja, durchaus. Also die Broker sind natürlich auch interessiert, diese Unternehmen am Markt zu platzieren und haben dann ihre eigenen Listen, mit denen sie in den verschiedenen Ländern den aktiven Fonds in diesem Bereich arbeiten. Und genauso habe ich dann meine Kontakte in den einzelnen Regionen, mit denen ich auch dann einen Austausch habe zu Kapitalmaßnahmen etc., um hier immer frühzeitig agieren zu können und auch partizipieren zu können.
Sie sprachen gerade eben von Kapitalmaßnahmen. Wenn ich das mal erweitere, sind Sie denn auch im Bereich IPOs tätig, also bei Börsengängen aktiv, oder warten Sie erst einmal ab und schlagen in Anführungszeichen dann erst zu?
Nein, also Börsengänge sind etwas, was ich eigentlich sehr, sehr gerne mache oder mich beschäftige, weil man da oftmals die Chancen hat, aufgrund der noch fehlenden Preistransparenz, dass es da zu höheren Diskrepanzen kommt. Und wenn man da die richtigen Unternehmen findet mit einem günstigen Erstnotizpreis, dann hat man da meistens schon mal eine höhere Upside in der ersten Stunde. Also IPOs begleite ich eigentlich sehr viele. Und man sieht jetzt auch, dass jetzt das Umfeld sich wieder etwas erhellt hat und die ersten IPO-Prozesse wieder in Gang gebracht wurden.
Können Sie uns da ein Beispiel für das letzte IPO nennen, wo Sie dabei gewesen sind?
Ja, also das letzte Beispiel war die TeamViewer. Größeren Ausmaße, die letztes Jahr an die Börse gegangen ist. Unternehmen aus der Nähe von Stuttgart und ist jetzt allen durch die Corona-Krise
bestens bekannt,
auch mehr ein Begriff geworden, weil viele auf die Technologie zurückgreifen mussten, um ihre IT-Infrastruktur von zu Hause ansteuern zu können. Ja. Und hat sich jetzt auch im Zuge sehr, sehr erfreulich entwickelt.
Bleiben wir mal bei dem Thema Titelauswahl. Würden Sie sich selbst als Value Manager bezeichnen, und der eher in unterbewertete Titel investiert, oder würden Sie sagen, Sie sind ein Growth Manager, der auch mal in bereits höher bewertete Titel mit großen Wachstumschancen investiert, oder sind Sie vielleicht Opportunist und machen beides?
Also Opportunist würde ich es jetzt nicht nennen. Ich bin, bei mir steht ganz klar das Wachstum im Vordergrund. Deswegen ist der Fonds auch schwerpunktmäßig in den Bereichen Technologie, Industrie und im Gesundheitswesen investiert, was rund 2/3 des Portfolios ausmacht. Also dadurch, dass ich mich vor allem mit diesen sehr starken strukturellen Trends beschäftige, wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung der Gesundheitsindustrie oder, was wir gerade gesagt haben, Stichwort IT-Infrastruktur, wo gerade sehr, sehr viel passiert, auch in verschiedenen Industrien wie Banken etc. Also überall wird da gerade investiert. Und diese Themen sind per se eigentlich sehr wachstumsgetrieben. Und meine Aufgabe ist es dann, vielmehr sicherzustellen, dass diese hohen Wachstumsraten nachhaltig sind. Also achte ich sehr stark auf den Innovationsgrad der Unternehmen, wie viel in Forschung und Entwicklung investiert wird, wie viele Patente die Unternehmen anmelden, welche Produkte neu lanciert werden, die das zukünftige Wachstum treiben sollen. Und das ist so der Kern meiner Arbeit. Und im zweiten Schritt dann natürlich, dass das ganze Wachstum auch zu einer angemessenen Bewertung zu kaufen ist.
Ja, Herr Thaler, wie muss man sich denn Ihre tägliche Arbeit vorstellen? Analysieren Sie täglich Ihr Aktienuniversum und treffen dann Entscheidungen? Also sozusagen ein Bottom-up-Approach von unten nach oben. Sie analysieren einzelne Unternehmen und sagen dann, wir bleiben drin oder wir gehen raus oder was auch immer. Oder schauen Sie auch von oben auf die Branchentrends, also das große Makrobild quasi. Was ist da Ihr Approach, Ihre Ansicht?
Ja, also zunächst Ihre erste Frage zu meiner Arbeit. Die bedingt sich eigentlich sehr stark aus den täglichen Geschehnissen der Unternehmen und der Finanzwelt insgesamt, was die Arbeit eigentlich auch so spannend und interessant macht. Wir haben natürlich dann in den Bereichen sehr strukturierte Prozesse, mit denen ich arbeite. Das fängt beim Screening der Unternehmen an bis zum täglichen Monitoring. Und dann die Kernarbeit ist dann die fundamentale Analyse. Und die fußt in der Regel auf zwei Teilen. Einmal die Arbeit am Computer, wo ich die analytische Auswertung mache, aber auch sehr stark beim Unternehmen, also vor allem im Mittelstandsbereich, ist der Unternehmenskontakt für mich sehr, sehr wichtig und nach Möglichkeit auch die Unternehmen oder die Fertigung vor Ort zu besuchen, was immer einen sehr, sehr guten Eindruck gibt, wie es gerade bei der Gesellschaft läuft. Vom Ansatz her, meiste ist bottom-up, auch die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt bottom-up, aber ich schaue natürlich auch auf die Makroentwicklungen jetzt auch im Zuge der Krise spielt das natürlich wieder eine größere Rolle bei einzelnen Gesellschaften. Und was ich vorhin schon beschrieben habe, ich schaue sehr stark auf die Makrotrends und versuche diese dann runterzubrechen auf Unternehmensebene und zu schauen, wer sind die bestpositionierten Mittelständler, die an diesen strukturellen Trends profitieren.
Sie sprachen gerade eben schon über die jetzige, in Anführungszeichen, Krise. Wir haben ja gerade einen heftigen Crash an den Märkten erlebt. Der begann, glaube ich, Mitte Februar, 19. Februar, glaube ich, so in dem Dreh und hat reichlich die Märkte nach unten gedrückt. Waren Sie in diesem Crash voll investiert oder haben Sie zum Beispiel die Cashquote in dieser Phase zur Dämpfung von Schwankungen benutzt? Und wie sieht es denn mit der Absicherung über Terminkontrakte aus? Nutzen Sie überhaupt solche Instrumente? Soweit ich weiß, ja, tun Sie das.
Ja, also es gibt Möglichkeiten, um in solchen Phasen auch das Portfolio zu schützen. In der Regel bediene ich mich davon, aber nur in sehr, sehr geringen Dosen. Also meine Investitionsquote bewegt sich in der Regel in der Bandbreite von 85-100%. Das heißt maximal eine Kasse von 15%, die ich aufbauen kann, oder das zum Beispiel hohe Technologie-Exposure, was ich habe, mittels eines Futures abzusichern. Mhm. Das Ganze, wie gesagt, nur im äußersten Extremfall, wie es jetzt zum Beispiel in der Krise der Fall war. Und ja, ich versuche den Investoren da eine sehr transparente Zusammensetzung zu geben und mich vor allem eigentlich auf das Portfolio der Mittelständler zu konzentrieren. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, die Arbeit oder die Einschätzung, die man aus dem Feedback der täglichen Unternehmensgespräche bekommt, da auch zu reflektieren. Und das hat jetzt auch in der Krise sehr stark oder sehr gut funktioniert, was auch dazu geführt hat, dass der Fonds jetzt immer noch zweistellig im Plus ist.
Können Sie uns ein bisschen was erzählen über die regionale Verteilung Ihrer Vermögen, die Sie betreuen? Es ist ja ein Europafonds. Konzentriert sich der auf bestimmte regionale Bereiche oder ist der wirklich sehr breit über Europa gestreut?
Also die Verteilung bedingt sich eigentlich ausschließlich aus der Zusammensetzung der Einzelunternehmen, die ich nach diesen Themen identifiziere und da die Investitionsentscheidung treffe. Was man aber schon sieht, vor allem bei den Hidden Champions, das hatte auch der Professor Simon da eine sehr aufwendige Analyse ausgewertet, dass ein sehr, sehr hoher Anteil dieser Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, vor allem in der deutschsprachigen und der skandinavischen Region aktiv sind. Und das deckt sich auch sehr stark mit meiner Erfahrung der letzten Jahre. Also ich schaue mir alles an, aber diese Stärke der Unternehmen, die ich suche und auch das Management, die Transparenz der Unternehmen, die Corporate Governance, alles diese Kriterien werden vor allem in den Regionen sehr, sehr gut erfüllt, sodass ich da immer ein sehr starkes Übergewicht habe. Und wenn man sich das Portfolio jetzt anschaut, kann man ungefähr sagen, dass 40% in der deutschsprachigen Region sind und vielleicht nochmal 20-25% auch im skandinavischen Raum, sodass die beiden zusammen rund 2/3 des Portfolios ausmachen.
Das heißt, die regionale Gewichtung ist eine, ja, wie soll man sagen, residuale Größe, die sich aus der Einzeltitelauswahl ergibt.
Genau, richtig. Mhm.
Der von Ihnen betreute Fonds wird ja zum Beispiel von Morningstar, einer bekannten Ratingagentur für Investmentfonds, in der Rubrik Aktien Europa Nebenwerte geführt. Können Sie uns aus Ihrer Sicht bitte erläutern, wieso Nebenwerte eigentlich langfristig die großen Standardwerte outperformen? Das ist ja etwas, was man an vielen Märkten beobachten kann. Und kauft man sich mit Nebenwerten nicht auch, gemessen an der Volatilität, damit auch ein größeres Risiko ein?
Ja, also meines Erachtens, da gibt es auch viele Studien, die das schon beschrieben haben, aber ich würde das Ganze vor allem auf das Wachstum zurückführen und nicht nur, dass die Unternehmen von einer niedrigeren Umsatzbasis kommen oder auch in einem früheren Teil des Unternehmenszykluses sich befinden, sondern dass diese eben sehr konzentriert sind. Wenn man sich die Konzerne anschaut, die in der Regel sehr breit aufgestellt sind in vielen reifen Endmärkten, dann ist da die Wachstumsperspektive eben deutlich geringer und das ist auch meines Erachtens die große Attraktivität dieses Sektors, dass man in den richtigen Themen und in der richtigen Zusammensetzung da ein sehr, sehr wachstumsstarkes Portfolio zusammenbringen kann. Was die Volatilität betrifft, ist nach meiner Erfahrung der Zusammenhang jetzt schon länger nicht mehr gegeben. Also das messen wir auch natürlich täglich und man hat das jetzt auch in der Krise wieder gesehen, dass die Nebenwerteindizes eigentlich nicht schlechter performt haben als der breite Markt oder als die Large Caps. Und meine Vermutung, ohne dass ich da jetzt das wissenschaftlich untersucht habe, ist, dass das vor allem an den passiven Indexprodukten liegt, die eben jetzt mittlerweile sehr stark in die Large-Cap-Indizes strömen und aber auch genauso schnell rausgehen in der Krise, was zu diesen großen Volatilitäten in den Large-Cap-Indizes führt. Und die kleinen Unternehmen, mit denen ich mich beschäftige, die haben in der Regel immer ein sehr stabiles Aktionariat. Da kennt man die Aktionäre, da sind die Gründerfamilien der Hauptaktionär und die verkaufen nicht nur, weil wir gerade hier 2 Monate Lockdown haben. Und deswegen haben sich diese Unternehmen auch verhältnismäßig gut gehalten.
Wenn Sie Nebenwerte favorisieren aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, muss man sich dann darauf ausstellen oder einstellen, dass irgendwann auch ein Soft-Closing für den Fonds erfolgen wird oder könnte? Und wie hoch ist das Fondsvolumen im Augenblick eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir jetzt noch nicht. Also es ist sicherlich so, dass ab einem gewissen Größe ich diese Strategie nicht mehr vollumfänglich umsetzen könnte. Das bewegt sich so bei rund 200 Millionen und da würde ich auch über einen Soft-Close nachdenken. Bis dahin kann ich aufgrund der Breite meines Portfolios komme ich eigentlich noch sehr gut in die Unternehmen und Liquidität ist sowieso immer ein wichtiges Thema im Portfolio, aber bis 200 Millionen kann ich das noch sehr gut umsetzen.
Und das aktuelle Fondsvolumen ist wie hoch im Augenblick?
Das aktuelle Fondsvolumen liegt bei 45 Millionen.
Okay. Wir bleiben noch mal kurz bei Morningstar. In der dort geführten Rubrik Aktien Europa Nebenwerte werden 298 Mitbewerber geführt. Nun gibt es Ihren Fonds ja gerade erst seit April letzten Jahres und schaut man sich nun bei Morningstar die Ergebnisse für 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 1 Jahr an, dann fällt doch sehr auf, dass Ihr Fonds immer in der Spitzengruppe zu finden ist. Dafür erst einmal ein großes Kompliment. Aber worauf führen Sie denn eigentlich diesen Erfolg zurück? Sind die anderen definitiv schlechter oder was machen Sie singulär so anders, dass eben dieser Erfolg dabei herauskommt? Können Sie das überhaupt beurteilen, weil Sie einen Einblick haben in die Arbeit Ihrer Kollegen?
Also es ist schwer zu beurteilen, was die Kollegen machen oder wie sie ihre Fondsstrategie umsetzen. Was ich jetzt für mich sagen kann, ist, dass genau wie die Unternehmen in meinem Portfolio sehr konzentriert in ihren Nischen tätig sind, so beschäftige ich mich jetzt seit mittlerweile fast 10 Jahren nur mit diesem speziellen Segment und habe hier, denke ich, schon eine sehr gute Kenntnis aufgebaut, begleite viele dieser Unternehmen über viele, viele Jahre und da ist auch einfach ein sehr enger Kontakt zu dem Unternehmen entstanden, der auch jetzt in der weiteren Analyse oder auch in so einer Phase wie jetzt, wenn man täglich mit den Unternehmen spricht, um zu wissen, wie sie die Krise meistern und wie wir da durchkommen, sehr wichtig. Und das hat jetzt auch in dieser Phase wieder sehr geholfen. Das Zweite ist, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, ein gutes Netzwerk, was ich mir auch über die lange Zeit aufgebaut habe und hier sehr guten Input bekomme, den ich mir zu Nutzen machen kann. Und das Dritte ist vielleicht ein gutes Händchen bei der Einzeltitelselektion, sich da einfach proaktiv die richtigen Gedanken zu machen, wie jetzt zum Beispiel in dieser Krise, wo ich sehr schnell im Januar reagiert hatte und aus den Themen, die davon betroffen sein dürften, rausgegangen bin, um Themen aus der Gesundheitsindustrie etc., die ich aber auch schon gut kenne und begleite, da sehr schnell umschichten konnte, was zu dieser guten Performance geführt hat. Und als vierten Punkt haben wir auch noch bei der Leuten sehr, sehr starkes Team an Analysten und Fondsmanagern, die das gleiche Thema auch seit vielen Jahren leidenschaftlich verfolgen. Und wir haben hier einen sehr, sehr guten Austausch, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit über unsere täglichen Investmentgespräche, Analysen und haben hier eine sehr gute Plattform, die ich jetzt auch in Zukunft noch weiter zu Nutzen machen werde. Also ich glaube, dass wir einfach insgesamt ein sehr, sehr starkes Setup haben, sehr, sehr aktiv sind, sprechen jedes Jahr mit rund 200 Unternehmen und haben dann vielleicht auch noch das richtige Händchen bei der Auswahl der Titel.
Ja, Herr Thaler, das war schon mal ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich dann doch noch. Was meinen Sie, welchen Anlagehorizont sollte ein Anleger mitbringen, der in Ihrem Fonds investiert?
Ja, das ist eine gute Frage zum Abschluss. Also genauso wie auch die Unternehmen, mit denen ich spreche, und das ist auch eigentlich noch ein schöner Punkt, den Sie da bringen, diese oftmals immer noch Gründer- oder familiengeführten Unternehmen, die denken auch sehr langfristig, was diese wichtigen Entscheidungen auch bezüglich der Innovation etc., wenn es darum geht, große Summen in neue Themen zu investieren, dann werden diese Entscheidungen getroffen und dann begleite ich auch, wenn das Thema diese Spannung und diese Aussicht und das Potenzial erfüllt, auch für viele Jahre. Und ich denke, insofern finde ich auch hier einen sehr langfristigen Anlagehorizont schön, weil ich eben auch glaube, dass diese Themen im Portfolio das Potenzial haben, über die nächsten Jahre und über viele Jahre eben sehr, sehr gute Entwicklung zu zeigen. Nichtsdestotrotz gibt es auch kurzfristige Zyklen, über die man hinwegsehen muss, wie jetzt gerade in so einer volatilen Phase. Also ich bin immer sehr stark, genau wie meine Unternehmen, sehr, sehr langfristig orientiert an diesen Themen.
Ja, Herr Thaler, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche Ihnen weiter viel, viel Erfolg.
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, das war unser heutiger Podcast, dieses Mal mit Herrn Maximilian Thaler, Fondsmanager des Lloyd European Hidden Champions. Weitere wichtige Informationen zu diesem Fonds finden Sie unterhalb des Podcasts auf dieser Website. Ein abschließender Hinweis noch: Selbstverständlich zahlen Sie als fondspower.de-Kunde beim Erwerb von Anteilen dieses Fonds keinen Ausgabeaufschlag. Wir wünschen Ihnen nun weiter viel Erfolg und befriedigende Ergebnisse in Ihrem fondspower.de-Depot. Bis zum nächsten Mal.